Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die weiter rasant steigenden Infektionszahlen. Für viele Menschen sind sie kaum noch eine Nachricht. Auch die Inzidenz von über 800 nicht, die das Robert-Koch-Institut heute Morgen gemeldet hat. Viele hier sind gleichgültig geworden, so scheint es. Dann bekomme ich halt Corona, hört man immer häufiger. Verhindern kann ich es eh nicht mehr. Trotzdem werden die Maßnahmen beim Corona-Gipfel morgen wohl nicht geändert. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Das hat auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst schon vorweggenommen.
Wir müssen jetzt achtsam sein, vorsichtig sein, aber wir müssen auch daran arbeiten, Schritte definieren, wie wir Stück Normalität Stück für Stück wiederherstellen. Die Menschen, die alles getan haben, die sich haben impfen lassen, die vorsichtig sind, die haben das verdient. Und wir müssen auch differenzieren zwischen denen und denen, die eben nicht mitziehen, die sich nicht haben impfen lassen. Ein Stück mehr Freiheit für die, die alles getan haben, und mehr Achtsamkeit für die, die das eben nicht getan haben.
Wir berichten gleich aus Berlin. Bis gestern war er Chef der deutschen Kriegsmarine, Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach. Doch nach umstrittenen Äußerungen zur Ukraine und Russlands Präsident Putin hat er seinen Rücktritt eingereicht. Hintergründe dazu in dieser Sendung. In Oslo ist eine Delegation der Taliban eingetroffen. 3 Tage lang soll es um die humanitäre Lage in Afghanistan gehen, in Gesprächen mit westlichen Diplomaten. Und in Italien hat ja Silvio Berlusconi gestern verlauten lassen, dass er auf eine Präsidentschaftskandidatur verzichtet. Wir haben Reaktionen für Sie und spekulieren über die Gründe für seinen Rückzieher. Und der Hintergrund: ab 1840 geht dann um eine Pflanzenkrankheit von Olivenbäumen im Süden Italiens. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Über 85.000 Neuinfektionen an einem Samstag. Das hatten wir noch nie zuvor in Deutschland. Hamburg mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 1.500. Omikron, die aktuelle Variante des Coronavirus, scheint aber trotz hoher Infektiosität im Vergleich zu Vorgänger Delta fast schon harmlos zu sein. Das dürfte auch die Erklärung dafür sein, dass die Politik vor dem virtuellen Bund-Länder-Treffen am morgigen Montag vergleichsweise ruhig bleibt, auch wenn die Wissenschaft weiter alert ist. Volker Findhammer.
Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung erwartet einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen. Danach könnten in der Spitze 7-Tages-Inzidenzen von mehreren Tausend pro Tag erreicht werden. Das Ausmaß der Krankenhausbelastung werde entscheidend von den Inzidenzen in der Gruppe der Ungeimpften und der über 50-Jährigen abhängen, heißt es in der gestern Abend bekannt gewordenen 3. Stellungnahme. Zumal bei den über 50-Jährigen weiterhin eine große Impflücke bestehe und zudem Ausfälle des medizinischen Personals durch Infektionen zu erwarten seien. Deswegen sollten die bisherigen Maßnahmen beibehalten und weiterhin strikt angewandt werden. Und für absehbare regionale Spitzen sollten weitergehende Maßnahmen zur Infektionskontrolle vorbereitet werden, heißt es in der Stellungnahme, die von allen 19 Beteiligten einstimmig verabschiedet wurde. Neben den bestehenden Kontaktbeschränkungen sollte die Booster-Kampagne noch einmal intensiviert werden. Erst nach einer weiteren Zunahme der Grundimmunität in der Bevölkerung könnten die Kontaktbeschränkungen stufenweise zurückgeführt werden. Derzeit sind 73,3% der Bundesbürger doppelt geimpft und knapp 42 Millionen auch geboostert. Die Experten verstärken damit die von der Bundesregierung favorisierte Haltung für das morgige Bund-Länder-Treffen, bei dem noch keine Zurücknahme der derzeit geltenden Einschränkungen zu erwarten ist. Darauf hatte in mehreren Interviews auch Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, verwiesen.
Wir dürfen die Pandemie nicht entgleiten lassen, deswegen brauchen wir weiter Vorsichtsmaßnahmen. Aber wir müssen jetzt auch nicht bei Zahlen in einen, ich sag mal, totalen Lockdown zurückkehren, die wir früher nicht gekannt haben, denn die Situation, die hat sich geändert, erfreulicherweise.
Das sieht auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach so, der zudem in der Bild am Sonntag den Start einer weiteren Impfkampagne ankündigte. Man sei in der Pflicht, die Menschen zu erreichen, sagte der SPD-Politiker. Lauterbach will damit die bestehende Impflücke schneller schließen, auch als Voraussetzung für eine eventuelle Impfpflicht, sagte der Gesundheitsminister. Derweil haben die Befürworter der Impfpflicht im Bundestag, wie SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese und Janosch Dahmen von den Grünen, die Eckpunkte ihres Konzepts für eine Impfpflicht ab 18 bekannt gemacht. Sie wollen die Pflicht auf 2 Jahre begrenzen und auch eine 3. Impfung soll darin zum vollständigen Schutz enthalten sein. Weitere Impfungen danach sollten freiwillig sein und als mögliche Sanktion setzen die Befürworter auf Bußgelder. Das wird aber nur einer der absehbaren Gruppenanträge im Bundestag sein. Bundestagsvize Wolfgang Kubicki, der selbst den FDP-Antrag gegen eine allgemeine Impfpflicht unterstützt, hält am Ende eine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht für die über 50-Jährigen in Deutschland für wahrscheinlich, wie er gegenüber der Bild am Sonntag erklärte. Am Mittwoch findet eine erste dreistündige Orientierungsdebatte im Bundestag dazu statt. Derweil fordert der Handel vor dem morgigen Bund-Länder-Treffen eine Abkehr von der 2G-Regel. In Bayern und Niedersachsen sei die Beschränkung bereits aufgehoben, betonte HDE-Präsident Josef St. Johanser in einem Brief an Karl Lauterbach. Am Freitag hatte auch das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes die Zutrittsbeschränkungen zu Einzelhandelsgeschäften nach der 2G-Regelung vorläufig außer Kraft gesetzt. Der Handel sei von dieser Regelung stark betroffen und mit Umsatzeinbußen von bis zu 30% konfrontiert. Es gehe um das Überleben tausender Geschäfte, betont der HDE-Präsident. Einen Stufenplan für Lockerungen fordert auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund, zumal die hohen Infektionszahlen, wie in den Nachbarländern geschehen, schnell wieder sinken könnten. Doch da bleibt die morgige Runde wohl eher vorsichtig. Ein Signal zu großflächigen, pauschalen Lockerungen käme im Moment noch zu früh, sagt der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, NRW-Landeschef Hendrik Wüst, CDU, dem Berliner Tagesspiegel. Dafür seien die Belastungen in den Krankenhäusern einfach noch zu hoch.
Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio über die Corona-Lage in Deutschland und die Diskussionen über weitere Maßnahmen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat das Rücktrittsgesuch von Marineadmiral Kai-Achim Schönbach angenommen. Das hat das Ministerium heute bekannt gegeben. Vorausgegangen waren Äußerungen zur russischen und zur deutschen Ukraine-Politik von Schönbach im Rahmen eines sogenannten Think Tanks in Indien am Freitag. Kai Küstner fasst die Ereignisse zusammen und beginnt mit Stimmen aus der Ukraine.
Es dürfte die Bundesregierung einige Mühe kosten, die diplomatischen Scherben wieder aufzukehren, die Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach mit seinen Äußerungen verursacht hat.
Also diese Aussagen haben die Ukrainer tief ins Herz getroffen,
erklärte der ukrainische Botschafter in Deutschland. Andriy Melnyk begrüßte zwar den schnellen Rücktritt des Vizeadmirals, sprach aber auch von einem Vertrauensverlust, den es nun wieder gut zu machen gelte. Wie er sich diese Wiedergutmachung konkret vorstellt, daraus macht Melnyk kein Geheimnis. Er wünsche sich,
dass man die Ukraine mit dem unterstützt, was man im Moment am meisten benötigt. Und da sind eben Defensivwaffen, um einen Krieg noch vorzubeugen.
Jegliche Form von Waffenlieferungen an die Ukraine hat die Bundesregierung bislang eindeutig abgelehnt. Dass der Druck nun wächst, hat sie auch dem Auftritt jenes Mannes bei einem Think Tank in Neu-Delhi zu verdanken, der bis Samstagabend noch Chef der deutschen Marine war. Hat Russland wirklich Interesse an einem kleinen Stück ukrainischen Bodens, fragte der uniformierte Vizeadmiral während seines Vortrags im fernen Indien und gab sich selbst die Antwort. Nein, das ist Nonsens. Während USA, NATO und Bundesregierung eindringlich vor einem drohenden Krieg in Europa warnen, spekulierte Schönbach also in die entgegengesetzte Richtung. Putin habe, mutmaßte er weiter, kein Interesse an einem Angriff, sondern wolle nur eins wirklich: Respekt. Es sei einfach, Putin diesen Respekt zu erweisen, den er einfordert und wahrscheinlich auch verdient, so der Marinechef wörtlich, der sich Russland als Partner an der deutschen Seite gegen China wünscht. Schon weil er als radikaler römisch-katholischer Christ ein christliches Land als Partner bevorzuge, so Schönbach. Die Folge: erst bat ihn der ranghöchste Soldat, der Generalinspekteur, zum Gespräch, wie dem AD-Hauptstadtstudio bestätigt wurde. Kurze Zeit später war klar, Kai-Achim Schönbach räumt seinen Posten.
Der Rücktritt ist folgerichtig. Er hat die Souveränität der Ukraine in Zweifel gezogen. Er hat das europäische Sicherheitsgerüst in Zweifel gezogen,
befand die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag ist. Doch damit ist der Vorgang noch lange nicht erledigt, vor allem nicht für die Ukraine. Hatte doch Schönbach nicht nur die Linie der deutschen Politik unterminiert, die so mühsam um Geschlossenheit im Umgang mit Moskau ringt, sondern auch noch Sätze wie diese gesagt. Die Krim-Halbinsel ist weg, sie wird nie zurückkommen. Äußerungen, die in Kiew für so viel Ärger sorgten, dass das ukrainische Außenministerium die deutsche Botschafterin einbestellte. Nun also flammt die Debatte um Waffenlieferungen, die man in Berlin so gerne als abgeräumt betrachtet hätte, wieder auf.
Also ich verstehe die Frustration, es ist kein neues Thema. Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie mit militärischem Gerät hätte unterstützen können.
Befand auch die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Wie genau die Bundesregierung nun gedenkt, die außenpolitischen Schockwellen wieder einzudämmen, die der Vizeadmiral Schönbach ausgelöst hat, wird man gerade in Kiew ganz genau beobachten.
Kai Küstner über die Affäre Schönbach. Einen Kommentar zur deutschen Ukraine-Politik hören Sie hier im Programm um 19.05 Uhr. Die CDU hat gestern ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Dass es Friedrich Merz würde, darum hatten kaum Zweifel bestanden, hatte doch die Basis im Dezember ganz klar die Richtung vorgegeben. Trotzdem, die Deutlichkeit, mit der sich die Delegierten dann auf dem digitalen Parteitag für Merz ausgesprochen haben, die ist schon bemerkenswert. Fast 95%. Und ebenso klar ist das Votum für den künftigen Generalsekretär Mario Chaya ausgefallen. So gilt es eigentlich nur noch eine große Personalfrage zu klären, die um den Fraktionsvorsitz. Weiter mit Ralf Brinkhaus oder krallt sich Merz auch diesen Posten? Chaya ist dieser Frage heute Mittag hier im Deutschlandfunk ausgewichen.
Ich glaube, die wesentlichen Fragen, die sich im Land stellen, sind, wie geht es mit der Impfpflicht weiter? Wie stehen wir im Ausland mit einer einheitlichen Position da in diesem etwas sehr, sehr schwierigen Ukraine-Russland-Konflikt? Das sind die Fragen, auf die wir auch von der Bundesregierung Antworten erwarten und wir uns als konstruktive Opposition anbieten. Die Frage in der Fraktion stellt sich dann zur gegebenen Zeit und dann werden wir sie auch kollegial in der Fraktion und zwischen Fraktion und Partei beantworten.
Keine klare Äußerung also vom künftigen CDU-Generalsekretär Mario Chaya zum Fraktionsvorsitz im Bundestag. Aber es gibt ja auch noch weitere Baustellen für Friedrich Merz in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren. Uli Haug.
Vom zweiten Digitalparteitag der CDU sollte vor allem ein Aufbruchssignal ausgehen. Und das ist zumindest bei den Vorstandswahlen gelungen. Für Friedrich Merz und seinen neuen Generalsekretär Mario Chaya gab es Ergebnisse von über 90%. Der Parteivorstand hat sich zudem für CDU-Verhältnisse ungewohnt stark verändert.
Über die Hälfte der Mitglieder des Präsidiums sind neu, fast die Hälfte der Mitglieder des Bundesvorstandes sind neu. Wir haben einen deutlich höheren Anteil an Frauen in beiden Gremien und wir sind im Durchschnitt fast 5 Jahre jünger geworden.
Als neuer Bundesvorsitzender will Friedrich Merz das schwierige Verhältnis zur Schwesterpartei CSU wieder verbessern. Zentral ist hierbei aber auch CSU-Chef Markus Söder. Nach der auch von ihm verkorksten Bundestagswahl und dem Streit um die Kanzlerkandidatur mit Armin Laschet gab sich Söder in einem Grußwort ungewohnt reumütig.
Obwohl der Vorsatz eben war, es gut zu machen, zusammen zu machen, ist es dann eigentlich umso bedauerlicher, dass es uns im letzten Jahr gemeinsam nicht so gelungen ist. Es tut uns leid und es tut mir leid.
Markus Söder war bislang kein Merz-Anhänger. Auf ihn dürfte es allerdings schon bei der nächsten Personalentscheidung ankommen. Dann nämlich, wenn Friedrich Merz auch den Unionsfraktionsvorsitz von Ralf Brinkhaus anstrebt. Bislang hat Merz offen gelassen, das Amt zu übernehmen. Allerdings hat Merz auf dem Parteitag Kanzler Scholz bereits wie ein Fraktionschef angegriffen.
Sie wollen eine allgemeine Impfpflicht und weigern sich dem Deutschen Bundestag, einen Regierungsentwurf ihrer Regierung vorzulegen.
Bereits kurz nach dem Parteitag gab es einen Brief von ostdeutschen Kreisvorsitzenden, die Friedrich Merz als Fraktionsvorsitzenden wollen. Der Druck auf den bisherigen Fraktionschef Brinkhaus steigt also. Neben Personalfragen muss die CDU aber vor allem inhaltliche Fragen klären. Denn das letzte Grundsatzprogramm der Partei stammt aus dem Jahr 2007. Und auch Friedrich Merz hat auf dem Parteitag zwar Fragen aufgeworfen, aber selbst nicht immer konkrete Antworten geliefert.
Wir sind liberal und offen. Offen für Neues und sozial und bewahrend zugleich. Das ist sogar im besten Sinne des Wortes konservativ.
2 Monate bleiben Friedrich Merz vor dem ersten Stimmungstest. Dann steht im Saarland die erste von insgesamt 4 Landtagswahlen in diesem Jahr an. Merz muss zeigen, ob er für einen Stimmungsumschwung sorgen kann. Denn auch für ihn gilt, Gradmesser für CDU-Vorsitzende sind immer auch Wahlsiege.
Ein Beitrag von Uli Haug. Nach dem heftigen Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat auf ein Gefängnis in der syrischen Stadt Al-Hasaka am Donnerstag dauern die Gefechte an. Bisher wurden nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 130 Menschen getötet, darunter 77 Dschihadisten und 7 Zivilisten. Mehr von Jürgen Striak.
Nach Angaben der von Kurdenmilizen angeführten syrisch-demokratischen Kräfte habe man bislang zwar nicht alle, aber die meisten aus dem Gefängnis befreiten und geflohenen IS-Anhänger wieder festnehmen können. Der Überfall auf das Gefängnis in der nordostsyrischen Stadt El-Hasaka begann am Donnerstagabend. Er ist einer der schwersten Angriffe von Extremisten des sogenannten Islamischen Staats in Syrien seit Jahren. Auch am Sonntag versuchten die von Kurden angeführten Truppen, das Gefängnis und angrenzende Gebiete, in denen sich rund 200 IS-Kämpfer verschanzt haben sollen, vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. US-Truppen unterstützen sie dabei aus der Luft. In einer Erklärung des IS, die im Internet veröffentlicht wurde, heißt es, dass bei dem Angriff angeblich mehr als 800 Gefangene fliehen konnten. IS-Kämpfer hätten bei der Attacke 2 Autobomben am Eingang des Gefängnisses zur Explosion gebracht. Außerdem sei, so heißt es in der Erklärung, der Gefängnisdirektor getötet worden.
Morgen beraten dann die EU-Außenminister und US-Außenminister Blinken per Videoschalte unter anderem über die aktuelle Lage in Syrien. In Norwegen haben Gespräche zwischen einer Delegation der militant-islamistischen Taliban und westlichen Diplomaten, aber auch mit Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft begonnen. Thema: die fatale humanitäre Lage in Afghanistan. Die Taliban-Gruppe wird angeführt vom geschäftsführenden Außenminister Amir Chan Muttaki. Die Treffen finden hinter verschlossenen Türen in einem Hotel in Oslo statt. Hinter verschlossenen Türen. Und doch ist unsere Korrespondentin Sophie Donges an Informationen gelangt.
Am Samstagabend landeten die 15 Taliban-Vertreter und verließen die Maschine ohne einen Kommentar zur anwesenden Presse. Seitdem hält sich die Delegation in einem Hotel in Oslo auf. Erste Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft, darunter sollen unter anderem auch afghanische Frauenrechtler sein, fanden hinter verschlossenen Türen statt. Nach Einschätzung von Afghanistan-Experte Christian Berghab-Wieken vom Osloer Friedensforschungsinstitut PRIO hat die dreitägige Reise eine enorme Bedeutung für die Taliban. Zum einen ist es eine Form von Anerkennung, dass sie nach Oslo reisen dürfen. Das ist das erste Mal, dass man sich offiziell mit ihnen außerhalb ihrer Region trifft. Sie hoffen auf eine Diskussion über die Sanktionen, über eingefrorene Konten zum Beispiel, damit die staatlichen Angestellten wieder bezahlt werden können. Vor allem geht es ihnen aber um eine Anerkennung. Das wird jedoch nicht über Nacht passieren. Es ist kein Zufall, dass dieses Treffen in Norwegen stattfindet. Seit Ende der 90er Jahre bereits besteht ein Kontakt zwischen dem skandinavischen Land und der Taliban. In mehreren teilweise geheimen, teilweise öffentlichen Verhandlungen hat Norwegen zwischen der radikal-islamischen Gruppierung, westlichen Staaten und dem bisherigen Regierungen Afghanistans vermittelt. Ob die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt persönlich die Delegation treffen wird, ist noch offen. Vorab sagte sie im norwegischen Rundfunk: Der Besuch bedeutet in keiner Weise eine Anerkennung des stattgefundenen Putsches, aber sie sind jetzt nun mal an der Macht. Wir werden starke Forderungen an die Taliban stellen, aber wir wissen nicht, ob sie diese danach umsetzen. Besonders wegen der jetzigen humanitären Situation sei ein Dialog mit den Taliban wichtig. Dieser Meinung sind auch einige in Norwegen lebende Afghanen. Es sei die einzige Chance, Verbesserungen für die dortige Bevölkerung zu erreichen. Andere wiederum demonstrierten bereits aufgebracht vor dem Außenministerium in Oslo. Wir wollen keine Taliban in Norwegen, sie repräsentieren uns nicht. Sie stehen auf der Terrorliste der USA. Warum laden wir sie ein und verhandeln mit ihnen? Wir wissen, wofür sie stehen. Für die beiden kommenden Tage sind politische Treffen mit Vertretern aus den USA und mehreren europäischen Ländern geplant. Darunter soll auch Deutschland sein. Viel ist nicht bekannt über diese Gespräche nach der Machtübernahme im vergangenen Jahr. Sie sollen sollen hinter verschlossenen Türen stattfinden. Auch eine Pressekonferenz wird es danach Stand jetzt nicht geben. Die Taliban selbst hatten vor Abreise Hoffnung auf eine verbesserte Beziehung zum Westen geäußert.
Die Polizei in Istanbul hat eine renommierte türkische Journalistin festgenommen. Sie soll Präsident Erdogan beleidigt haben. Karin Senz.
Die bekannte Fernsehjournalistin Sedef Kabasch hatte am Freitagabend auf einem regierungskritischen türkischen Fernsehsender ein Sprichwort zitiert. Wenn ein Ochse in einen Palast einzieht, wird er nicht König, sondern der Palast wird zum Stall. Später wiederholte die 52-Jährige das auf Twitter, nannte aber nie Namen oder einen Ort. Kurz darauf twitterte der Sprecher von Präsident Erdogan Altun, es stehe niemandem zu, den Präsidenten zu beleidigen. Der leiste seit Jahren große Dienste für die Meinungsfreiheit in der Türkei. Weiter schrieb er, eine sogenannte Journalistin habe den Präsidenten in unverhohlener Weise im Fernsehen beleidigt. Das habe kein anderes Ziel gehabt, als Hass zu verbreiten. In der Nacht zum Samstag nahm die Polizei Kabasch in Istanbul fest. In der Türkei ist Präsidentenbeleidigung eine Straftat, auf die es bis zu 4 Jahre Haft geben kann. Sedef Kabasch war 2014 schon mal im Gefängnis. Damals hatte sie die türkische Staatsanwaltschaft kritisiert. Die hatte Korruptionsuntersuchungen eingestellt, in die auch Präsident Erdogan verwickelt war. In der Türkei gibt es tausende Klagen und Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung.
Morgen um 15 Uhr beginnt in Rom die Wahl des italienischen Staatspräsidenten, die Wahl des Nachfolgers von Sergio Mattarella. 1009 Wahlleute werden dann abstimmen, unter ihnen die Mitglieder der beiden Parlamentskammern, aber auch die Vertreter aus den Regionen. Wer das Rennen machen wird, ist offen. Klar ist allerdings seit gestern Abend, wer es nicht wird. Silvio Berlusconi, der ehemalige Ministerpräsident, hat da angekündigt, doch nicht zu kandidieren. Er werde seinem Land auf andere Art dienen. Jörg Seiselberg darüber, wie es nun weitergehen könnte in Italien.
Erleichterung, aber auch Respekt von den eigenen Leuten. Das sind die Reaktionen am Tag danach auf Berlusconis Rückzug. Walter Verini, Vorstandsmitglied des sozialdemokratischen PD, atmet durch. Es war Zeit, dass das Feld freigeräumt wird von dieser Kandidatur, die gespalten hat und nur von einer Seite unterstützt wurde und daher nicht präsentabel war. Jetzt ist der Moment, um zusammenzuarbeiten für einen Kandidaten von allerhöchstem Ansehen, moralischer und institutioneller Wertschätzung, auch auf internationaler Ebene. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die ebenfalls klar Nein zu Berlusconi gesagt hat, gibt sich gleichfalls zufrieden. Das Beharren des Multimilliardärs auf einer Kandidatur habe bislang einen Dialog unmöglich gemacht, betont der Parteivorsitzende und ehemalige Regierungschef Giuseppe Conte. Für uns ist das ein wichtiger Schritt. Jetzt gibt es die konkrete Perspektive, dass wir Gesprächskontakte auch mit den Mitte-Rechts-Parteien aufnehmen können, um gemeinsam an einem Tisch die letztendliche Entscheidung zu treffen. Bislang aber ist, weniger als 24 Stunden vor Wahlbeginn, ein solcher parteiübergreifender Vorschlag nicht in Sicht, ungeachtet des Rückzugs Berlusconis. Der ehemalige Ministerpräsident hat gestern zwar seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärt, in einer schriftlichen Mitteilung aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass er ein entscheidendes Wort mitreden will in der nun laufenden Diskussion über die Kandidatinnen und Kandidaten, die eine breite Mehrheit in der Wahlversammlung bekommen könnten. In seiner Verzichtserklärung hat Berlusconi unter anderem Nein gesagt zu einem Wechsel des aktuellen Regierungschefs Draghi ins Amt des Staatspräsidenten. Draghi solle seine Arbeit als Ministerpräsident fortsetzen. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank gilt nach wie vor als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für das höchste Staatsamt, weil er sowohl Stimmen von links als auch von rechts bekommen könnte. Berlusconis Unterstützer versuchen derweil, den Rückzug des vierfachen ehemaligen Ministerpräsidenten als ein Signal der Stärke zu verkaufen. Sein langjähriger Vertrauter, der ehemalige Verkehrsminister Lupi, sagt über den Chef der Partei Forza Italia, wieder einmal hat Präsident Berlusconi gezeigt, dass er die Statur eines großen Politikers besitzt, dass er als Gründer des Mitte-Rechts-Bündnisses auch große Verantwortung zeigt. Die Mehrheit für eine Wahl sei in Reichweite gewesen, behauptet Lupi. Berlusconis Verzicht solle den Weg öffnen für einen einvernehmlichen Vorschlag über Fraktionsgrenzen hinweg. Aus den Reihen der Mitte-Links-Parteien dagegen heißt es, Berlusconi habe sich zurückgezogen, weil er eingesehen habe, dass eine Mehrheit für sich eben nicht zusammenbekommt. Möglicherweise spielt beim Rückzug noch anderes eine Rolle. Unter anderem die beiden größten Zeitungen des Landes, Corriere della Sera und La Repubblica, berichten, auch gesundheitliche Ursachen seien ein Grund für Berlusconis Entscheidung. Aktuell befinde sich der Mitte-Rechts-Politiker zu medizinischen Kontrollen in einem Mailänder Krankenhaus. Die aktuellen gesundheitlichen Probleme seien auch der Grund, warum der ehemalige Ministerpräsident die ursprünglich geplante Reise nach Rom nicht angetreten hat und warum er seinen Verzicht per Videoschalte von einer Vertrauten verlesen ließ. Aus Berlusconis Umfeld heißt es, der Grund für den aktuellen Krankenhausaufenthalt des 85-Jährigen seien Routinekontrollen.
Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg über die Weggründe von Silvio Berlusconi, nun doch nicht für das Amt des Staatspräsidenten zu kandidieren. Und damit zum Sport. Tennis, Handball, Fußball, Wintersport, viel los, Maximilian Rieger.
Ja, in der Tat. Wir fangen an mit der Bundesliga. Seit Anfang November hat der VfL Wolfsburg nicht mehr in der Bundesliga gewonnen. Und auch heute gibt es keine Punkte. Der VfL verliert in Leipzig mit 0:2. Thomas Kunze.
Dieses Spiel zwischen Leipzig und Wolfsburg, es entschied sich erst in der Schlussviertelstunde. Zuvor waren beide Mannschaften auf Augenhöhe unterwegs, wenig Chancen auf beiden Seiten. Und wenn es welche gab, konnten die von den starken Torhütern oder den Abwehrreihen vereitelt werden. In der 76. Minute der erste Treffer für RB Leipzig. Toller Angriff über Nkunku. Dani Olmo mit der Flanke in den 16er. Der Kopfball von Silva landete noch an der Latte. Und aus Nahdistanz konnte dann der heraneilende Willi Orban zum 1:0 per Kopf einnetzen. Die Wolfsburger geschockt, nicht mehr in der Vorwärtsbewegung unterwegs. Stattdessen RB Leipzig in der 84. Minute mit der Entscheidung. Ein Konter gespielt über Nordi Mukiele. Sein Querpass fand Josko Gvardiol und der überlupfte Kohn Castells aus 11 Metern Entfernung zum 2:0. RB Leipzig robbt sich langsam wieder ran an die Champions-League-Plätze. Die Krise des VfL Wolfsburg, sie geht einfach weiter.
Und bei der Handball-EM spielt Deutschland gegen Schweden. Wir hören rein in die letzten Sekunden der ersten Halbzeit. Ihr Reporter Daniel Neuhaus. Ah, da haben wir, glaube ich, die
Jetzt, das war die Halbzeitreportage, aber ich kann noch eine Frage beantworten, liebe Freunde in Köln.
Gerne, Herr Neuhaus. Wie war die erste Halbzeit aus Sicht der Deutschen?
Ja, absolut gut, was die deutsche Mannschaft hier zeigt. Bester Auftritt. Wir haben ja hier die Pleiten gesehen gegen Norwegen und gegen Spanien. Da war zur Halbzeit eigentlich gefühlt die Messe gelesen, wenn es vielleicht auch noch einigermaßen knapp war vom Ergebnis her. Aber das ist viel mehr Augenhöhe heute, die deutsche Mannschaft. Also Halbfinale, klar, das ist weit weg, theoretisch noch möglich. Aber ich glaube, sie hat trotzdem Lust, einfach zu zeigen, dass sie an einem guten Tag auch mit einer Weltklasse-Mannschaft mithalten kann. Und nach zur Halbzeit ist das auf jeden Fall gelungen.
Vielen Dank an Daniel Neuhaus. Also ein knapper Rückstand für die Deutschen da. Da ist aber noch alles möglich. Olympiasieger ist Alexander Zverev schon. Einen Grand Slam hat er noch nicht gewonnen. Und das ändert sich erstmal auch nicht, denn der Deutsche scheidet bereits im Achtelfinale der Australian Open aus als letzter verbliebener Deutscher. Ina Kast.
Rafael Nadal, Matteo Berrettini oder Gael Monfils. Sie alle haben das erreicht, was Alexander Zverev eigentlich fest im Blick hatte. Das Viertelfinale der Australian Open. In seinem Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov lief aber von Beginn an nichts zusammen beim deutschen Olympiasieger. Zverev selbst sagte im Anschluss selbstkritisch, dass es für diese Leistung keine Ausreden gebe und dass es seit Wimbledon im vergangenen Jahr sein schlechtestes Match gewesen sei. Er werde alles dafür tun, irgendwann eine Grand-Slam-Trophäe zu gewinnen, aber im Moment sei es albern, darüber zu reden. Bei den Frauen haben die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty und French Open-Siegerin Barbora Krejcikova weiter überzeugende Auftritte hingelegt. Sie stehen völlig verdient in der Runde der letzten acht.
Es ist die legendärste Abfahrt im Ski-Alpin-Weltcup, die Streif in Kitzbühel. Innerhalb weniger Sekunden beschleunigen die Fahrer auf 60 Stundenkilometer. In der Spitze werden sie 140 km/h schnell. Und der schnellste heute war ein Schweizer, berichtet Taufik Khalil.
Der Beste, Romit Baumann, abgeschlagen auf Platz 15. Mit 1,90 Sekunden Rückstand auf Beat Feutz aus der Schweiz, der seinen Sieg aus dem letzten Jahr wiederholt, vor Landsmann Marco Odermatt und dem Österreicher Hemmetsberger. Und das Ganze auf der kompletten Streif, die trotz starken Schneefalls gestern heute von oben gefahren werden konnte, mit allen Schlüsselstellen. Doch auch der Rest der deutschen Abfahrer mit großen Problemen und nicht der Konsequenz, die es auf der Eispiste braucht und die sie in dieser Saison schon gezeigt haben. Die Platzierungen sind nicht gut, aber vor allem die Abstände nach vorne sind wirklich schlecht. Josef Ferstl landet auf 20, Dominik Schweiger auf 22, Abfahrtsvize-Weltmeister Andreas Sander ist auf Platz 30, schon mehr als 3 Sekunden langsamer als der Sieger.
Deutlich besser ist es für die deutschen Skispringer gelaufen. Beim Weltcup in Titisee-Neustadt stehen gleich 2 Deutsche auf dem Podest und einer ganz oben. Martin Thiel über den 2. Sieg von Karl Geiger an diesem Wochenende.
Das nennt man wohl ein Traumwochenende. Karl Geiger gewinnt auch das zweite Springen in Titisee-Neustadt und baut seine Führung im Gesamtweltcup aus. Aber noch viel wichtiger, der Oberstdorfer scheint jetzt in einem Flow zu sein. Seine Sprünge kommen einer nach dem anderen wie an einer Schnur gezogen. Er sprang 131 und 143 Meter weit. Diese Form gilt es jetzt bis Peking zu halten. Auch hinter Geiger war alles wie am Vortag. Der Slowene Ante Lanišek wird Zweiter vor Markus Eisenbichler, der mit Platz 3 ebenfalls seine Topform unterstreicht und in Peking jetzt ebenfalls zu den potenziellen Medaillenkandidaten gezählt werden darf. Stark auch wieder das Mannschaftsergebnis. Mit Stefan Laie auf 10 waren wieder 3 DSV-Adler unter den Top 10 und 7 schafften den Sprung unter die Top 20.
Dritter ist auch die Biathlon-Staffel der Männer in Antholz geworden, hinter Norwegen und Russland. Und den Massenstart der Frauen gewinnt Lokalmatadorin Dorothea Wierer. Beste Deutsche Vanessa Vogt auf Platz 7 und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr. Da dann unter anderem ein Interview mit dem Generalsekretär des Europäischen Handballverbandes zu den vielen Corona-Fällen beim Turnier.
Vielen Dank, Maximilian Rieger. Damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Tobias Ölmeier und danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Wochenendausklang.